Unser Thema, in das wir uns heute begeben wollen, heißt die Flucht vor dem Auftrag. Die Flucht vor dem Auftrag. Und ich möchte uns mal fragen an dieser Stelle zu Beginn, ging es auch dir schon so, dass du wusstest, was Gott von dir haben will, und du hast es anschließend nicht getan? Vielleicht zu jemandem hinzugehen und ihm das Evangelium zu sagen. Ist dir das schon mal auf dem Herzen gelegen? Oder vielleicht einfach Kontakt und Beziehungen zu Menschen zu pflegen, einen Besuch bei Leuten zu machen oder sonst etwas, was dir der Herr aufs Herz gelegt hatte. Gestern hatte ich festgestellt, dass bei mir über 4 Wochen ein Geschenk zu Hause rumlag. Über 4 Wochen ist ein Geschenk für jemanden liegen geblieben, das ich bereits nach Weihnachten abgeben wollte. Das war aber keine Flucht vor dieser Aufgabe oder vor diesem Auftrag. Es war auch keine Flucht vor dieser Person, der ich es geben wollte. Doch es ist kaum zu fassen, es hat sich Woche um Woche hinausgeschoben, weil sich eben anderes in den Vordergrund gedrängt hatte. Natürlich liegt es manchmal nicht daran, dass wir vielleicht einem Auftrag entfliehen wollen, sondern es liegt oft auch daran, welchen Dingen wir die Priorität geben. Bei der Aufgabe oder Abgabe dieses Geschenkes ist es natürlich schön, dass es gut ausgegangen ist, denn die Person hat mich gestern gesehen und ich konnte ihr dann dieses Geschenk abgeben. Das war natürlich auch sehr praktisch, um endlich jetzt dieses Geschenk dann an den Mann zu bringen. Manches mag eine Frage der Zeit oder unserer Prioritäten sein. Doch schlimmer ist es, wenn wir einen klaren Auftrag haben und dies nicht oder williglich nicht zur Ausführung bringen. Wir denken da auch bei solchen Dingen besonders auch an Handwerker. Kennt ihr auch Handwerker, die manches Mal Aufträge schon versprochen haben und sie nicht ausgeführt haben? Leider sind Handwerker ein wenig dafür bekannt. Früher war es wahrscheinlich schlimmer als heute. Aber bei einem Handwerker mag das die Zusage eines Auftrags sein, worin er nachher seiner Zusage nicht nachkommt. Es kann allerdings auch sein, innerhalb von bekannten Verwandten oder Familienkreis, dass wir Zusagen machen an Familienangehörige oder an Ehepartner, die verheiratet sind, und dass man das anschließend nicht tut. Natürlich ist das vor Gott auch schlimm, denn wir haben auch von Jakobus wiederum gelernt, euer Ja soll ein Ja sein, man soll auch dazu stehen, und euer Nein ein Nein. Aber vielleicht schafft man manches einfach manchmal zeitlich auch nicht, allem hinterherzukommen. Aber dann ist es eben auch wichtig, es zu erkennen, dass das nicht richtig war und sich auch dafür zu entschuldigen. Doch jetzt möchte ich auf den eigentlichen Punkt kommen. Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Wenn wir von Gott einen Auftrag bekommen. Das ist noch schlimmer, und diesen Auftrag dann bewusst nicht zur Ausführung bringen. Der schlimmste Fall wäre, wenn man sich bewusst für das Gegenteil entscheidet von dem, was Gott will. Das wäre der schlimmste Fall. Und genau mit diesem schlimmsten Fall werden wir hier im Buch Jona konfrontiert. Und wisst ihr, ich möchte es zu Beginn sagen, für viele mag das Buch Jona nur eine nette Geschichte sein. Eine Geschichte, die fast wie ein Märchen klingt. Ja, vielleicht sagen manche, ja, das ist eine nette Kindergeschichte. Und da kann man auch nette Bilder dazu malen mit dem Riesenfisch und so weiter. Da ist ein Prophet, der von Gott einen Auftrag bekommt und dann das Entgegengesetzte tut. Und wegen ihm kommt dann ein Schiff mit seiner ganzen Besatzung in Seenot. Und deshalb wird Jona letztendlich aus diesem Schiff hinausgeworfen. Und er wird vom Riesenfisch verschlungen. Und 3 Tage wurde er dann vom Riesenfisch ausgespien, er wird an Land gespült und Jona darf überleben und kommt jetzt seinem eigentlichen Auftrag nach. Ja, das ist so der grobe Inhalt dieser Geschichte. Das mag sich alles wie eine fantasiereiche Kindergeschichte anhören. Wenn wir uns jedoch mit diesem Buch eingehend befassen, so erkennen wir erst, welch einen hohen Stellenwert diese Begebenheit auch auf Jesus Christus hin hat. Und ich denke, wir erkennen auch, wenn wir uns mit diesem Buch beschäftigen, wie brandaktuell dieses Buch für dein und für mein persönliches Glaubensleben ist. Wie brandaktuell. Nicht umsonst hatte auch der Herr Jesus gerade auch den Propheten Jona immer wieder hervorgehoben, wenn er mit den Pharisäern diskutierte. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Er hatte nämlich die damalige Situation von dem Propheten Jona hergenommen und sie mit seinem Leiden und Sterben verglichen, sich direkt damit identifiziert, so wie mit seinem Begräbnis und mit seiner Auferstehung. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihn die ganze Zeit herausgefordert. Sie haben die Dinge nicht akzeptiert, die der Herr Jesus getan hat. Sie wollten noch ein größeres Zeichen sehen. Schenk uns ein Zeichen, ja, so glauben wir, vielleicht mal irgendwann. Aber der Herr Jesus sagt ihnen nur zu ihnen, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Riesenfisches war, als wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoße der Erde sein. Das ist das Zeichen, das euch gegeben wird. Und das müsst ihr erkennen. Und wenn ihr das nicht erkennt, dann kann ich euch nicht weiterhelfen. So ähnlich hat sich der Jesus ausgedrückt. Nun, bevor wir jetzt direkt in das Thema von Jona einsteigen und uns mit der eigentlichen Begebenheit befassen, das müssen wir zunächst noch ein paar Dinge von Jona und von der damaligen Zeit in Erfahrung bringen. So möchte ich zu einer kurzen Einleitung dieses Buches übergehen. Das soll diesbezüglich auch der erste Punkt sein. Eine kurze Einleitung. Und zwar möchte ich uns bloß die Frage stellen, wissen wir überhaupt, wann der Prophet Jona gelebt hat? Wenn euch jemand fragt, könnt ihr eine Antwort geben? Wann hat der Prophet Jona gelebt? Ihr Bibelforscher, ihr Bibelwisser. Tja, müssen wir sagen, keine Ahnung. Irgendwann hat er auch mal gelebt. Aber wisst ihr, wenn wir uns damit beschäftigt haben, dann sehen wir, dass uns die Bibel tatsächlich Auskunft darüber gibt. Und die Bibel, die gibt uns manchmal an ganz anderen Stellen Auskunft, wo wir das denken würden. Genauso wie wir bei Jakobus etwas von Elia gelesen haben. Wenn wir im Buch Könige lesen, dann erfahren wir nicht alles von Elia. Dann müssen wir ins Neue Testament gehen und fragen, was sagt Jakobus dazu? Oder wenn wir jetzt hier von Jona lesen, dann müssen wir mal schauen, was sagen die Bücher der Könige dazu zum Beispiel. Ich möchte, um uns einen kleinen zeitlichen Überblick zu verschaffen, zuerst mal auf den König Salomo hinweisen. Wann hat König Salomo gelebt? Salomo hat 1000 Jahre vor der Geburt Jesu Christi gelebt. Das heißt, circa 3000 Jahre vor uns. Das geht jetzt 3000 Jahre zurück. Und Salomo hatte in seiner Macht und in all seiner Herrlichkeit über ganz Israel und somit einschließlich auch über Juda, wo die Hauptstadt Jerusalem war, regiert. Aber leider kam es nach seinem Tod zur Spaltung seiner damaligen Herrschaft. Und das Land hat sich gespalten in das Nordreich und in das Südreich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und es hat auch Salomos Herz letztendlich wieder gespiegelt. Es ist noch nicht zu Salomos Leben geschehen, aber später wurde es offenbar. Genauso war Salomos Herz gespalten. Sein Herz war zum Schluss nicht mehr ganz bei Gott. Das Land hat sich ins Nordreich und Südreich gespalten. Das Nordreich war Israel. Damals war das Nordreich Israel dann und Südreich war Juda. Und die darauf folgenden Jahrhunderte nach Salomo, die waren von schrecklichem geistlichem und moralischem Verfall gekennzeichnet. Lest hierzu einmal die Bücher Könige oder Chronika, ganz, ganz wichtig. Es gab unter verschiedenen Königen auf beiden Seiten endlose Kriege und Kriegsgeschrei. Immer wieder hat es auch tatsächlich gefruchtet, dass wieder Erweckungskönige dazwischen waren. Denken da auch in Könige wie Josia oder auch Hiskia und andere. Aber beide Reiche Sowohl das Nordreich wie auch das Südreich wichen immer mehr von dem geoffenbarten Willen Gottes ab. Vielleicht haben sie es auch am Ende fast vergessen, dass sie einen Bund mit Gott geschlossen haben. Und aber in dieses Szenario, das sich jetzt immer mehr verfinsterte, sandte Gott eine ganze Reihe von Propheten, um seinen heiligen Willen kund zu tun, damit das Volk wieder zur Umkehr aufgerufen wird. Nach Israel sandte er zum Beispiel Elia, anschließend Elisa und danach auch schon den Jona und dann Amos und Hosea. Und wir müssen wissen, in der Nachbarschaft Israels, als im Nordreich, befand sich zu damaliger Zeit die größte Macht. Das war Assyrien. Andere Propheten wie Jesaja, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania und Jeremia sind nicht alle. Die wurden von Gott vordringlich an das Südreich, also an Juda, gesendet. Auch dort sah man mit Schrecken auf eine gewaltige ausländische Macht. Ja, wer war denn dort zugegen oder ganz nah dabei? Es war das babylonische Reich, beziehungsweise die babylonische Herrschaft. Und wer sich in der Geschichte Israels auskennt, der weiß, später wurde Juda dann auch von den Babyloniern eingenommen und nach Babylon in die Gefangenschaft verschleppt. Da haben wir dann wieder wunderbare Berichte aus dem Buch Daniel, von dieser 70-jährigen Gefangenschaft und wo Daniel diese ganz besonderen Offenbarungen Gottes bekommen hatte. Wenn wir uns jedoch mit Jona beschäftigen, dann beschäftigen wir uns vordringlich mit dem damaligen Nordreich, also mit Israel. Und wir beschäftigen uns diesbezüglich auch mit dem mächtigen Nachbarn Israels, und das war eben Assyrien, diese Großmacht. Und jetzt wissen wir nicht ganz genau, wann Jona seinen Dienst als Prophet angefangen hatte. Da haben wir also keine direkte Jahreszahl. Doch dank anderer Bibelstellen, wie ich es vorhin gesagt habe, haben wir sichere Auskunft darüber, seinen Dienst mindestens in die Zeit des Königs Jerobeam II. Einzuordnen. Vielleicht können wir mal das zweite Buch Könige aufschlagen miteinander. Das zweite Buch Könige. Jerobeam II., der wirkte in der Zeit von ca. 793 bis 753 vor Christus. Das heißt, es war ungefähr in der Zeit 150 Jahre nach Salomo. 150 Jahre nach Salomo. Und hier in 2. Könige, Kapitel 14, 2. Könige, Kapitel 14, Vers 24, da wird uns etwas von diesem König berichtet. Von Jerobeam II. Das heißt hier, 2. Könige 14, Vers 24, er tat aber, was dem Herrn übel gefiel und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Wir sehen, dass es noch einen anderen Jerobeam vor ihm gegeben hatte, der erste Jerobeam. Was war diese schlimme Sünde, die auch Jerobeam der Zweite nicht abgeschafft hatte? Die schlimmste Sünde des ersten Königs Jerobeam war, dass er das Volk damals davon abgehalten hatte, als sich das Volk gespalten hatte in Nord- und Südreich, dass er das Nordreich davon abgehalten hatte, jetzt nach Juda zu pilgern, nach Jerusalem, um dort im Tempel anzubeten und zu opfern. Das wollte er unter keinen Umständen, weil er hatte Angst, dass er dadurch seine Machtansprüche verlieren könnte. Aus Angst, dass das Volk von ihm abfallen könnte, hat er eine ganz schlaue Idee gehabt. Er ließ nämlich an zwei Orten jetzt goldene Kälber aufstellen, wobei das Volk anbeten sollte. Ein Kalb ließ er in Bethel aufstellen und ein Kalb in Dan, lesen wir in 1. Könige 12, Vers 28. Und leider, leider wurde dieser Götzendienst über endlose Jahre fortgeführt. Auch von Jerobeam II. Wurde es noch lange nicht abgeschafft, von anderen Königen auch nicht. Obwohl Gott, der Herr, sich damals noch so sehr über das Nordreich, über Israel erbarmt hatte. Er hatte so viel Barmherzigkeit, auch gerade für das Nordreich, und sie eben nicht nach ihren Missetaten behandelte, nicht nach ihrem Götzendienst tat. Und gerade durch den König Jerobeam II. Hatte Gott viel Gnade geschenkt. Er hatte durch seine große Barmherzigkeit Israel wieder große Stabilität und auch beispiellosen Wohlstand geschenkt. Denn wir lesen hier in 2. Könige 14, Vers 25 bis 27. Dieser, also Jerobeam der Zweite, eroberte das Gebiet Israels zurück, von Chamat an bis an das Meer der Ebene, nach dem Worte des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten von Gath-Hefer. Denn der Herr sah das bittere Elend Israels, dass Mündige und Unmündige dahin waren und es keinen Helfer für Israel gab. Und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel austilgen wolle. Deswegen half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joas. Und genau wenn wir jetzt hier bei Jerobeam, dem Sohn des Jonas, also Jerobeam dem Zweiten sind, da kommen wir an Jona nicht vorbei. Genau hier sind wir jetzt beim Propheten Jona gelandet. Lesen wir nochmals Vers 25. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück von Chamat bis an das Meer der Ebene nach dem Worte des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais. Durch wen ließ Gott der Herr diese Dinge ankündigen, dass Israel Eroberungszüge machen wird? Wer war damals Gottes Sprachrohr? Ja, es war Jona. Jona, der Knecht Gottes, Jona, der Sohn Amittais von Gath-Hefer. Und dass dies der Jona war, von dem uns im Buch Jona berichtet wurde, der uns im Buch Jona wieder begegnet, das bestätigt uns bereits der erste Satz im Buch Jona, wenn wir mal auf Buch Jona wieder zurückblättern. Jona. Interessant, was hier im ersten Satz steht. Und da sehen wir, die Bibel, sie ergänzt sich an so vielen Stellen und wir können uns diesen Dingen gewiss sein. Jona Kapitel 1, Vers 1, da heißt es, das Wort des Herrn erging an wen? An Jona, den Sohn Amittais. Also wir sehen hier den gleichen Mann, den gleichen Propheten. Durch diese Angabe, dass es sich hier um den Sohn des Amittais handelt, dürfen wir gewiss sein, dass es sich hier um den gleichen Jona handelt, mit dem wir auch beim König Jerobeam II. Zu tun haben. Das mag auch ein starker Hinweis dafür sein, dass Jona damals in Israel sehr, sehr bekannt war. Das war kein No-Name, wie man heute sagt. Er war schon bereits sehr bekannt, bevor er von dem Herrn dazu berufen wurde, nach Ninive zu gehen. Wir denken immer, ja, das ist so ein kleiner Prophet und der wurde da irgendwo in der Wüste oder in den Eck berufen. Aber die Bibel zeigt uns da ganz andere Dinge. Ja, vielleicht war Jona sogar ein sehr, sehr einflussreicher und auch ein sehr angesehener Mann damals in Israel. Und wir können uns vorstellen, dass er gerade auch im Königshaus des Jerobeam des Zweiten sehr willkommen war. Warum? Weil er keine Gerichtsbotschaften zu verkündigen hatte, sondern Jona durfte Siege verkündigen. Er durfte dem Jerobeam verkündigen, dass er dies und jenes Land einnehmen wird, dass er Israel wieder zur Stärke verhelfen wird. Und das war aber allein Gottes Barmherzigkeit. Somit hatte Jona ermutigende Botschaften für den König und für Israel und so jemand ist dann schon angesehen. Denn Gott, der Herr, hatte es ja durch den Propheten Jona angekündigt, dass Israel Siege einfahren wird und wieder erstarken wird, was dann auch geschehen ist. Und an dieser Stelle können wir uns auch vorstellen, dass diese Erstarkung Israels, wenn Israel eine Länderei nach der anderen wieder einnimmt, vor den Assyrern auch nicht verborgen geblieben ist. Was denkt ihr, wie die Feinde das beobachtet haben, wie Israel jetzt hier wieder irgendwo auf die Füße kommt? Und sicherlich ist es ihnen auch nicht verborgen geblieben, wer diese Dinge angekündigt hat. Ja, wer sagt denn das, dass das geschieht? Und dann geschieht sogar. Wer ermutigt den König Jerobeam so sehr? Ach, da das ist dieser Jona, der da immer auch mit dem Geschehen drin ist. Also Jona war sicherlich auch bei den Assyrern nicht unbekannt. Wir können uns überhaupt gut vorstellen, dass die Propheten von damals einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad hatten. Vielleicht ähnlich wie heute hochrangige Politiker in unserer Gesellschaft einen hohen Anziehungsgrad genießen oder Bekanntheitsgrad. Vielleicht wie ein Außenminister Steinmeier oder wie ein Innenminister oder andere. Leute wie Jona waren keine unbekannten Leute, die nur irgendwo im Verborgenen gewirkt hatten. Wenn wir jetzt auf den Feind schauen, auf Assyrien, auf diese damalige Großmacht, so ist es erkennbar, dass Assyrien zwar damals schon sehr, sehr mächtig war, sie wurden dann noch mächtiger, jedoch sehen wir auch ein Stück weit, dass es zur Zeit Jonas noch eine gewisse innere Instabilität gegeben hatte. Assyrien war noch nicht so stabil, wie es später geworden ist. Und wie wir hier aus dem Buch Jona erfahren dürfen, war eben auch die Sünde in Assyrien sehr groß. Und der Herr hat es auch gesehen. Das sieht es auch bei den Feinden. Zumindest erfahren wir das ganz konkret hier im Buch Jona von der großen Stadt Ninive. Und genau Ninive war eine Großstadt in Assyrien. Und jetzt kommen wir der Sache immer näher. Ninive war eine der größten Städte Assyriens. Vielleicht sogar die größte damals, weiß ich nicht. Im Buch Jona heißt es zum Schluss, dass es damals eine Stadt mit 120.000 Menschen war. Die große Stadt Ninive. Doch, was hatte der Herr getan? Er hatte Gericht über diese Stadt beschlossen. Er hatte Gericht über Ninive beschlossen. Warum? Denn die Bosheit dieser Stadt war vor sein Angesicht gekommen. Es muss schlimm zugegangen sein. Es muss ein schlimmer moralischer Zerfall gewesen sein. Wir können davon überzeugt sein, dass Ninive eigentlich ein ähnliches Gericht vor Augen stand, wie das damals der Herr bei Sodom und Gomorra angekündigt hatte. Sodom und Gomorra, die sind nicht umgekehrt. Sie haben nicht Buße getan. Und was war geschehen? Der Herr hatte Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lassen und hatte die ganze Stadt in Rauch und Asche aufgelöst. Schrecklich, nur davon zu hören. Dies muss uns auch alle abschrecken oder muss uns alle auch davon abschrecken, wohin heute unsere Gesellschaft tendiert. Könnt ihr euch das vorstellen, was das vor Gott von Gräuel ist? Wie die Bosheit auch unseres Landes und ganz Europa derzeit vor den Herrn steigt, immer mehr, immer mehr. Es ist ja unbegreiflich, wie sehr heute die Unmoral und auch das Widernatürliche, ja das Widergöttliche heraufzieht. Ein Ereignis überschlägt sich nach dem anderen. Aber wir müssen uns an dieser Stelle auch hinterfragen, will Gott etwa den Menschen mitsamt seiner Sünde zerstören? Will das Gott? Wollte er das damals? Will er es heute? Hat Gott etwa Gefallen an der Zerstörung und am Tod des Sünders? Nein, müssen wir immer beneinen. Nein, ganz bestimmt nicht. Gottes Wort sagt uns in Hesekiel 18, Vers 23, oder habe ich etwa Gefallen am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehre und lebe? Das war schon damals so und ist heute noch so. Gott hat keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. Er hat keinen Gefallen, auch Menschen und Städte ins Gericht zu nehmen oder Länder, sondern er möchte, dass Umkehr geschieht und dass der Gottlose sich bekehrt und dass er lebt. Oh ja, Gott hat viel mehr Gefallen daran, wenn ein Mensch von seinem bösen Wege umkehrt. Ja, wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt. Wenn der Mensch erkennt, so sehr bin ich von Gott geliebt. So sehr, dass er sogar auch für mich seinen einzig eingeborenen Sohn ans Kreuz gesendet hat. Und der Sohn hat dort im Kreuz auch für mich sein kostbares und sündloses Blut vergossen. Damit meine Sünden, ganz persönlich meine Sünden, vergeben, ja, nicht nur vergeben, sondern auch ausgetilgt werden dürfen. Wir haben es ja vorhin im Abendmahl gesungen. Wie der Liederdichter sagt, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreiset den Herrn. So wunderbar ist Gott, so wunderbar ist Erlösung. So gnädig und barmherzig ist unser Gott. Wenn es die Menschen doch nur erkennen würden, gerade auch in unserer heutigen Zeit. Doch bevor Gott Gericht ausübt, lässt er sein Wort ausrichten. Er lässt es den Menschen sagen. Darum ist es auch so wichtig, dass wir erkennen, dass der Herr auch deinen und meinen Mund gebrauchen möchte, auch inmitten dieser Weltzeit. Er möchte deinen und meinen Mund gebrauchen, um die Menschen zu rufen, dass sie gerettet werden. Ja, und vielleicht auch sie zu warnen. So hatte nun auch der bekannte Prophet Jona diesen wichtigen Auftrag bekommen, Ninive vor dem kommenden Gericht zu warnen. Und da sind wir jetzt nach dieser kurzen Einleitung jetzt als zweites beim Auftrag. Zweitens der Auftrag. Wir lesen hier in Kapitel 1 und in den Versen 1 und 2. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, also. Vers 2. Mache dich auf, gehe nach Ninive, in die große Stadt, und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. War das ein klarer Auftrag von Gott? Hat Gott hier irgendwie in Rätseln geredet? Ich denke nicht. Wir können hier ganz klar erkennen, Gott hat gesprochen. Und Gott hat einen ganz klaren Auftrag gegeben, mache dich auf, gehe nach Ninive in die große Stadt und predige wieder sie. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Der Auftrag war klar und unmissverständlich. Sicherlich war es kein leichter Auftrag, wenn wir uns mal Gedanken darüber machen. Es war ein sehr, sehr schwerer Auftrag und womöglich auch ein sehr, sehr gefährlicher Auftrag. Ich wüsste nicht, ob wir da so schnell hingehen würden, wo so viel Sünde ist und so viel Ablehnung gegen Gott, wo man schon weiß, man wird wahrscheinlich sowieso verlacht oder man wird angespien oder womöglich drangsaliert und gefoltert. Woher wollte Jona wissen, wie es ihm dabei selbst gehen würde? Dieser Auftrag, der war lebensgefährdend. Dem König Jerobeam durfte er bisher immer wieder positive und schöne Botschaften geben. Ja, Jerobeam, du wirst wieder ein Land einnehmen, ja. Da würde Gott wieder was schenken. Es wird dem Land immer besser gehen jetzt gerade. Gott ist barmherzig. Das waren schöne Botschaften. Und er war schließlich in Israel somit ein angesehener Mann, ein angesehener Prophet. Nicht so wie Jeremia oder Jesaja. Doch jetzt nach Assyrien gehen, was soll ich in Assyrien? Das kann doch nicht Gottes Ernst sein, oder? Ich weiß nicht, wo du Gott hinterfragen würdest, ob du jetzt gerade da hingehen sollst. Vielleicht in den Irak, zu den IS-Kriegern, weiß nicht. Sonst wohin? Zu seinem direkten Sündenpool hinein? Geh mal ins Rotlichtmilieu und predige dort mal das Evangelium. Vielleicht gerade auch als Frau. Also das kann nicht dein Ernst sein, euer Herr. Schließlich ist Assyrien, das muss man auch sehen, einer der größten Feinde Israels. Und wir wissen ja auch aus der heutigen Situation Israels, wie sehr es von den umliegenden Ländern bedroht wird. Israel ist ständig bedroht. Denken wir hierbei nur an die vergangenen Raketenbeschüsse der Palästinenser aus dem Gazastreifen. Was war das für eine Unruhe? Und es ist ja immer noch nicht ruhig geworden. Aber auch die Unruhen im Libanon und an anderen Stellen. Die ganze Welt schaut auf Israel. Israel hat viele, viele direkten Todfeinde. Und viele wünschen sich, dass Israel so schnell wie möglich von der Landkarte ausradiert, ja ausgelöscht wird. Das wäre der Wunsch vieler Feinde Israels heute. Und da sollte Jona jetzt hingehen. Assyrien war auch so eine Sache. Und jetzt sollte Jona dorthin gehen. Und diesen Feind, diese Menschen dort noch in Ninive vor dem kommenden Gericht Gottes warnen? Nein, danke. Danke Gott, das kannst du einen anderen raussuchen, aber bitte nicht mich. Nach menschlichem Ermessen wäre Jona sicherlich eher froh gewesen, Wenn dort endlich mal das Gericht Gottes eintrifft, dass der Feind geschwächt wird, muss ich dem Feind jetzt noch helfen, dass er einen Segen erlebt oder was? Vielleicht hat er mit Vergnügen zugeschaut, wie das Gericht auf Ninive hereingebrochen wäre. Und vielleicht denken wir auch manchmal insgeheim, wenn Gott doch nur irgendwo eingreifen würde, bei so extremen Gruppen. Vielleicht denkst auch du, bei manchen Menschen, auch in unserem Land oder in unserem bekannten Kreis, die so viele Bosheiten ausüben, die sind es doch nicht wert, dass die das Evangelium hören. Oder dass man sie noch vor dem kommenden Gericht warnt. Die springen wohl in die Hölle. Wir warten darauf, dass Gott sie verurteilt. Warum sollen wir ihnen jetzt noch das rettende Evangelium der Gnade Gottes bringen? Zudem weiß man nicht, wie es einem hierbei selbst geht. Solchen Menschen das Evangelium zu bringen, wo man dann am Ende noch verlacht wird oder verschrien, nein. Wie schnell hätte Jona von den Assyrern auch tatsächlich getötet werden können? Sie hätten auch sagen können, ja, deinem König in Israel, dem hast du gute Worte und gute Prophezeiungen zu bringen. Aber uns bringst du Botschaften des Gerichtes, uns bringst du negative Botschaften. Komm, geh wieder heim. Hinweg mit dir. Vielleicht hätten sie Jona womöglich ins Gefängnis gesteckt, gefoltert oder in die Grube geworfen, wie es später dem Jeremia widerfahren ist oder anderes. Also es war kein leichter Auftrag. Und auch du und ich, wir wissen nicht, wenn wir Menschen auf das Evangelium ansprechen, wie sie reagieren. Das ist immer wieder ganz interessant, wenn man da irgendwo vielleicht auch bei jemand an der Wohnung klingelt oder wenn man am Büchertisch was weiterreicht. Da kann man herzlich angenommen werden, man kann aber auch total verschrien werden. Oder wenn du die Menschen auf ihre Sünden mal aufmerksam machst, tu das mal heute in unserem Land. Da hast du es aber ganz schnell auch mit der Obrigkeit und mit der Justiz zu tun. Es ist immer mit irgendwelchen Spannungen verbunden. Es wird in unserem Land in kommender Zeit auch immer spannender werden. Doch wie hatte Jona nun auf den Auftrag Gottes reagiert? Man hätte es ja verstehen können, wenn er Bedenken geäußert hätte oder wenn er jetzt nochmals ins Gebet gegangen wäre und hätte Gott nochmals intensiv gefragt, ob denn die Sache mit Ninive wirklich so dringlich wäre. Ist denn das jetzt wirklich dran? Soll ich da hingehen? Ach, Herr, sende doch bitte jemand anders. Aber das finden wir hier nicht bei dem Propheten Jona, im Gegenteil. Wenn wir hier den Vers 2 lesen, in Kapitel 1, dann überschlägt das sicherlich jegliche Vorstellung von dem, was wir jetzt eigentlich von diesem Knecht Gottes, von diesem Propheten erwartet hätten. Denn wir lesen nichts davon, dass Jona abgewartet hätte. Oder dass er nochmals Gott gefragt hätte, nein. Er hat sich auch nicht mit Gott abgesprochen, nein. Diese Sache mit Ninive, die lief scheinbar völlig gegen seinen Willen. Und jetzt lesen wir hier in Vers 3, da machte sich Jona auf. Ja, super, Jona setzte sich in Bewegung. Er setzte sich in Bewegung auf das Wort des Herrn hin. Aber wir lesen hier etwas ganz anderes. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn hinweg nach Tarsis zu fliehen. Etwas ganz anderes, als wir erwartet hätten. Hier sehen wir, dass Jona die Flucht ergreifen wollte, ja, sie ergriffen hatte. Jona wollte mit dem Auftrag Gottes nichts zu tun haben. Im Gegenteil. Er wollte jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung gehen. Und somit kommen wir zu einem dritten Punkt. Drittens, die Flucht vor dem Auftrag. Sicherlich war es Jona bewusst, dass es für ihn lebensgefährlich sein könnte, aber auf der anderen Seite konnte er sich einfach nicht überwinden, diesem Feind Israels jetzt noch etwas Gutes zu erweisen. Er dachte vielleicht sicherlich auch daran, wie würde es wohl sein, wenn die Menschen in Ninive auf seine Warnungen vor Gottes Gericht und seinem Ruf zur Umkehr eingehen würden. Wie würde das wohl sein, wenn diese Menschen auf einmal auf Jona hören würden und dann womöglich umkehren würden? Oh nein, das dachte sicherlich Jona unvorstellbar, dass am Ende der Todfeind Israels bei Gott noch Gnade und Erbarmen finden könnte. Und damit womöglich Segen und Stärkung erfährt. Nein, Das kann nicht sein. Jona war sicherlich auch der Meinung, uns Israeliten gehört der Segen. Schließlich sind wir das Volk des Bundes. Uns gehört der Segen und die Verheißungen. Schließlich gehören wir zu Gott. Ich meine, es gibt ja auch heute Kinder Gottes, die tun so, als hätten sie das Evangelium für sich gepachtet. Ja, wir sind ja rettet, wir sind ja erlöst, wir gehören zur Gemeinde, wir gehören dem Herrn an. Und was ist mit den anderen Menschen? Was mit den anderen, die das Evangelium nicht gehört haben oder die sich noch nicht haben retten lassen? Ja, draußen, das sind die bösen Ungläubigen. Und wir sind die guten Gläubigen. Wir haben so begriffen, um was es geht. Aber mit den Ungläubigen draußen, da möchten wir nichts zu tun haben. Schließlich gehören sie nicht zu Gott und somit auch nicht zu uns. Liebe Freunde, Geschwister, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Ja, Gott will nicht, dass wir da alle möglichen Bindungen eingehen. Aber er will auch nicht, dass wir die Menschen draußen komplett ablehnen. Gar nicht. Wisst ihr eigentlich, dass wir auch einmal zu den Menschen gehört haben, die heute draußen sind, die noch nicht zum Evangelium gehört haben? Weißt du, dass du auch mal ein Feind Gottes warst und nicht zu seiner Gemeinde gehört hast? Weißt du, dass auch Gott dir lange in seiner Liebe und Barmherzigkeit nachgegangen ist, viel Geduld hatte, mit dir, aber auch mit mir? Und da möchte ich uns daran erinnern, vergessen wir das nie, dass wir auch mal dorthin gehört haben und dass wir auch froh waren, als wir endlich die rettende Botschaft bekommen haben oder als wir mehrfach darauf hingewiesen worden sind. Wir sind auch nicht das erste Mal darauf eingegangen, ich zumindest nicht. Aber dass es Gott letztendlich geschafft hat, auch über andere Menschen, über Bücher und über die Weitergabe vom Wort Gottes uns herauszuretten vom ewigen Verderben. Ich habe früher schon gedacht, oder anfänglich, wo ich zum Glauben kam, warum hat mir das nie früher jemand gesagt? Warum habe ich nicht schon früher von dieser rettenden Botschaft gehört? Ja, von außen her denkt man, ja, was sind das für besondere Leute oder was üben die für eine Frömmigkeit aus? Aber da hat keiner so klar damit rausgerückt, was es eigentlich bedeutet, mit Jesus zu gehen, dass es letztendlich Leben oder Tod bedeutet. Und umso früher das Leben in diese Spuren geleitet wird, umso besser ist es. Umso besser kann man das Leben planen und mit dem Herrn frühzeitig gehen. Man kann so vieles in die rechten Wege leiten. Natürlich, der Herr greift immer noch zu rechter Zeit ein. Aber wisst ihr, habt auch Erbarmen mit den Menschen draußen. Versucht einfach anzuknüpfen, es ihnen zu sagen. Und wenn sie sich nicht gleich bekehren, haltet sie nicht gleich für Todfeinde. Hab auch mit ihnen Geduld und sei barmherzig. Wenn wir wieder auf Jona zurückkommen, so hat er in diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht daran gedacht, was damals Gott zu Abraham gesagt hatte. Gott hatte zu Abraham gesagt, und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und das war genau der Weg über Israel. Heute darf es sogar über uns gehen, denn wir sind auch Kinder Abrahams, weil wir glauben, zum lebendigen Glauben gekommen sind. Aber Gott wollte damals bereits den Segen durch Israel an andere Völker weitergeben. Und da gab es teilweise auch totale Missverständnisse. Ja, mit den Heiden wollen wir nichts zu tun haben. Natürlich musste eine gewisse Trennung sein, auch nach dem Gesetz. Aber dass man sie nur für Hunde gehalten hat, das war nicht gut. Und Jona war mit all dem, was Gott jetzt hier vorhatte, nicht einverstanden. Irgendwie konnte er das nicht richtig verstehen. Er konnte es nicht richtig einordnen. Er hatte sich für sich letztendlich eine ganz andere Entscheidung getroffen. Er war hier nicht mit im Einklang. Er hatte nämlich jetzt für sich dafür entschieden, diesem Auftrag nicht nachzukommen, diesem Auftrag zu widerstehen und diesem Auftrag so schnell wie möglich zu entfliehen und somit auch vor dem Angesicht des lebendigen Gottes davonzulaufen. Doch wir können viel davon lernen. Das Prinzip für uns heute, für unser Glaubensleben als Christen, ist auch heute noch so, wie es damals bei Jona war. Nämlich, wenn sich jemand bewusst vom Willen Gottes abwendet, dann entfernt er sich absichtlich auch von Gottes Gegenwart. Wenn du mit Gottes Willen nichts zu tun haben willst, mit seinen Absichten, dann entfernst du dich auch von seiner Gegenwart. Und genau das hat Jona getan. Doch nicht nur das, sondern man raubt sich auch durch den eigenen Ungehorsam unendlich viele Segnungen Gottes. Anders ausgedrückt, unsere Sünden und unser Ungehorsam, die blockieren das Wohlwollen Gottes in unserem Leben. Aber bitte nicht missverstehen, Gott hat es nie gesagt, dass uns immer nur gut gehen wird. Aber wir werden es auch irgendwo im Herzen wissen, ob wir verkehrte Wege gehen oder mit der Wahrheit umgehen. Gottes Weg, um Jona zu segnen, der lag im Osten, nämlich im Auftrag Ninive zu warnen. Doch wohin ging Jona? Jona lief in die entgegengesetzte Richtung, er lief in den Westen. Er hatte sich Tarsis zum Ziel gesetzt, ein Ort, der sich im heutigen Spanien befinden würde. Wir lesen hier in Vers 3, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn hinweg nach Tarsis zu fliehen und ging nach Jaffo hinab und fand daselbst ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da gab er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, hinweg von dem Angesicht des Herrn. Warum sich Jona ausgerechnet Tarsis ausgesucht hat, wissen wir nicht. Jedoch sieht es ganz danach aus, dass er sich ganz sicher sein wollte, diesem Auftrag zu entfliehen und genau die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen hat. Und wisst ihr, vielleicht hat er sogar noch das als eine offene Tür gesehen. Wow, da liegt ein Schiff im Hafen, das fährt nach Spanien, das fährt nach Tarsis. Ach, das ist ja ein toller Zufall hier. Da steige ich ja gleich ein. Vielleicht hat der Herr ja mir die Tür geöffnet. Aber wisst ihr, wenn auch manchmal scheinbar offene Türen da sind, dann heißt es noch lange nicht, dass das die Türen des Herrn sind. Wir nehmen vielleicht manchmal auch gerne eine Abkürzung oder den bequemen Weg. Das heißt noch lange nicht, dass das Gottes Weg ist. Alle Türen, die offen sind, die sind nicht immer vom Herrn. Jonas Tür war offen, nach Tarsis zu fahren. Er hätte aber genauso im Gehorsam nach Ninive gehen können. Und da müssen wir gründlich abwägen und unterscheiden. Was sind die Türen des Herrn? Oder was sind selbst auserwählte Wege, die nachher letztendlich übel scheitern? Wir fragen uns, was ging da innerlich in Jona vor? Hatte er als Prophet Gottes eigentlich nicht gewusst, dass er sich niemals von Gottes Angesicht entfernen kann? Eigentlich eine Torheit, wenn man sagt, ja, er wollte von dem Angesicht Gottes des Herrn entfliehen. Wie kann man jemals dem Angesicht Gottes entfliehen? Wir können letztendlich hingehen, wo wir wollen. Doch wir können uns niemals vor dem Herrn oder vor des Herrn Angesicht entziehen. Ihr kennt alle den Psalm 139. Dort sagt der Psalmist, wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich zum Himmel, so bist du da. Bettete ich mir im Totenreich, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, als wenn ich die ganz entgegengesetzte Richtung fahren würde, so würde auch da selbst deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her. So ist auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. So ist es bei den Kindern Gottes. Wir können Gott niemals entfliehen, egal wo wir hinwollen. Vielleicht können wir uns eine Zeit lang von Gottes Auftrag entziehen. Das mag sein, wir können im Ungehorsam leben. Doch wir werden bald feststellen, dass wir uns des Herrn niemals entziehen können, sondern dass uns ein schlechtes Gewissen an uns nagt, dass es auf unserem Herzen liegt, dass jetzt etwas nicht richtig ist, dass wir nicht hier im Willen Gottes sind. Denn was heißt es, Gott zu lieben? Wir wissen das aus dem Johannesevangelium vom Herrn Jesus. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu halten. Also wenn wir andere Dinge tun, dann lieben wir auch Gott nicht oder wir seine Gebote nicht halten. Auch müssen wir lernen, dass es nicht darum geht, unserem Willen und unserer Meinung zu folgen. Ja, ich halte das jetzt für gut, was der Herr hier haben will, oder dieses Mal halte ich es für schlecht, was der Herr hier tut. Denkt ihr, da fragt der Herr uns, ob wir das für gut oder schlecht finden, was er gerade vorhat? Es geht doch um seinen Willen, er ist doch der Herr. Leider hatte sich Jona dazu entschieden, seiner eigenen Meinung und seinem eigenen Willen zu folgen. Ich will das nicht, ich mag das nicht, ich mache das nicht. Vielleicht hat er noch andere Menschen um Meinung, um Rat gefragt und dann haben wir, bist du verrückt, nach Ninive zu gehen? Und ja, das hat dann vielleicht ihn noch bestärkt, gegen Gottes Willen zu rebellieren. Auch das kann man tun. Doch man muss am Ende erkennen, dass man keine guten Erfahrungen damit machen wird. Gott wird uns auf irgendeine Art und Weise immer wieder zurückbringen. Und wenn er uns schon lange rudern lässt, er wird uns wieder zurückbringen in seine Spuren. Und das tut er auch hier bei Jona in ganz besonderer Weise. Denn Gott kommt letztendlich zu seinem Ziel, ob du es haben willst oder nicht. Deswegen auch ganz besonders hier im Buch Jona. Und ich möchte jetzt langsam an dieser Stelle auch zum Schluss kommen. Wir sind jetzt gerade mal richtig eingestiegen. Wir hatten uns einleitend mit der damaligen Situation befasst. Und vielleicht könnt ihr das jetzt so ein bisschen einordnen, dass es so ca. 150 Jahre nach Salomo war. Salomo hatte 1000 vor Christus gelebt, heute 3000 zurück. Wichtige Sache, um das zeitlich ungefähr einzuordnen. Denkt an Könige Jerobeam II., 2. Könige 14. Und dann habt ihr schon eine Antwort, wenn euch mal jemand danach fragt. Wir hatten uns einleitend mit der damaligen Situation befasst, wir hatten uns aber auch mit der Liebe Gottes und mit seiner Barmherzigkeit ein klein wenig befasst und jetzt eben auch mit dem Auftrag, der durch die Liebe und Barmherzigkeit Gottes an Jona erging. Und wir hatten uns mit Jonas Reaktion befasst, der sich jetzt eben gegen den Auftrag Gottes entschieden hatte, ja rebelliert hatte gegen Gottes Willen. Ich möchte nochmal Vers 1 und 2 lesen. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, also: Mache dich auf, gehe nach Ninive in die große Stadt und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Und abschließend zu dieser Sache möchte ich dich fragen, bevor wir das nächste Mal weiterfahren: Wie würdest du reagieren oder wie reagieren wir, wenn Gott uns seinen Willen aufzeigt und uns womöglich einen konkreten Auftrag gibt? Folgen wir dem Beispiel Jonas? Wissen wir, dass das, was Gott uns aufzeigt, gut ist? Oder rebellieren wir? Mögen wir hierbei nicht dem Beispiel Jonas folgen, sondern in den folgenden Einheiten auch ganz viel von seinen Fehlern lernen. Möge Gott uns darin reichlich segnen. Amen. Lasst uns noch beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir für dein so weises Wort, für dein allmächtiges Wort, für dein ewiges und wunderbares Wort. Und das ist das Besondere in deinem Wort, dass du auch das Versagen deiner Diener oder auch verschiedener Menschen nicht ausklammerst. Wir sehen das in so vielen Beispielen. Und wir danken dir, dass du auch mit schwachen Menschen zu deinem Ziel kommst. Und so wissen wir, dass wir auch dir nicht entfliehen können, sondern dass auch du, Herr, mit jedem von uns ans Ziel kommen möchtest. Wir möchten dafür beten, dass jeder von uns ein willigliches Herz bekommt, sich unter deinen Willen, unter deine Herrschaft, unter deine Führung zu beugen. Und auch wenn wir Aufträge von dir sehen, Herr, dass wir ihnen nachkommen, wo wir uns gewiss sind, ja, dass du es haben möchtest. Wir möchten dafür beten, dass du jeden Einzelnen dazu ausstattest und ausrüstest. Siehst aber auch die Menschen, die dein Wort und auch all das Gehörte nicht richtig erfassen können, die vielleicht auch etwas verwirrt sind, die Schwierigkeiten haben, auch Herr, auch in der rechten Weise im Glaubensleben damit umzugehen, es auszuleben. Wir möchten auch ganz besonders auch für diese Menschen beten, Herr, dass du sie in geistige Nüchternheit holst, dass du sie, Herr, auch ihnen deinen Willen aufzeigst und dass sie auch erkennen und verstehen, was es heißt und bedeutet, mit dir zu leben und mit dir zu gehen. Und so möchten wir dir danken, dass du, Herr, derjenige bist, der uns für all das von neuem ausstatten möchte, was du, Herr, für uns auch vorhast, auch in der kommenden Zeit und auch gerade auch in der kommenden Woche. Im Namen Jesu. Amen.